Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Friedrichs Flaschenpost ist zurück aus der kleinen Winterpause. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2022, die aber gut anschließt an die letzten Folgen aus 2021. Wir sprechen nämlich heute über junge Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Wir sprechen darüber, was sie beschäftigt und was sie brauchen, um hier Fuß fassen zu können. Und als mein Gesprächsgast dafür begrüße ich am anderen Ende der Leitung ganz herzlich Sandy Alkas-Bottros. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Die Fragen stellt auch heute wieder Dietmar Molltagen aus dem Norddeutschen Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und zu eben dieser Stiftung hast auch du, Sandy, eine direkte Beziehung. Du bist nämlich Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung, die dich in deinem Jurastudium an der Universität Hamburg unterstützt. Auch darüber sprechen wir im späteren Verlauf dieser Sendung und über deine eigene Geschichte, denn auch du bist als junge Geflüchtete nach Hamburg gekommen, mehr dazu gleich. Beginnen wir doch aber mit der aktuellen Situation. Du engagierst dich seit mehreren Jahren in dem Kinderhilfswerk Plan International. Du bist also in deinem ehrenamtlichen Engagement viel mit jungen Geflüchteten hier in Hamburg zusammen. Was beschäftigt denn junge Menschen im Moment gerade, die jetzt relativ frisch noch nach Hamburg gekommen sind?
Also es ist so, ich habe mein Engagement bei Plan International 2017 angefangen und da waren wir eine Gruppe Geflüchteter aus verschiedenen Ländern, Afghanistan, Irak, Syrien, und da haben wir uns mit Themen Flucht beschäftigt und wie wir andere Geflüchteten motivieren können, sich so halt Fuß zu fassen in Deutschland. Und jetzt bin ich in mehreren Gruppen bei Plan International aktiv. Also die erste Gruppe hieß dann Youth Advocates, da waren wir nur Geflüchtete. Jetzt bin ich in einer anderen Gruppe, die heißt Jugendnetzwerk, und wir beschäftigen uns zu verschiedenen politischen Themen, die gerade aktiv sind. Wir tauschen uns über Corona aus und ja, also wir haben da Seminare, werden da ausgebildet zu verschiedenen Themen und genau, also wir informieren uns auch gegenseitig, so was es Neues gibt und genau, ja.
Spannend. Wenn du sagst, ihr macht auch so Seminare mit Menschen, die jetzt noch relativ frisch nach Deutschland gekommen sind, wie läuft denn das eigentlich von der Sprache her ab? Sprechtet ihr da Deutsch, Englisch, Arabisch, was ganz anderes?
Ich muss jetzt unterscheiden zwischen den Gruppen. Youth Advocates sind da die meisten geflüchtet, aber mittlerweile können ja auch alle sehr gut Deutsch sprechen. Also, ja. Deswegen fällt uns das nicht schwierig, auf Deutsch zu machen. Also, ich kann von vor 4 Jahren reden, 2018, als wir da angefangen haben, Seminaren zu bekommen. Da hatten wir immer einen Übersetzer dabei, der auf Arabisch übersetzt hat, weil die Mehrheit dann halt Arabisch gesprochen hat. Und dann würden halt die Seminare auf Deutsch gehalten und auf Arabisch übersetzt, dass man dann verstanden hat. Ja, ja, cool. Mittlerweile ist alles auf Deutsch.
Ja, cool, aber finde ich super, das dann ist ja oft ein Thema, ne? Meine, wenn man eben neu in ein anderes Land kommt, man spricht die Sprache gar nicht oder nur ein bisschen, dass man dann auch mit Übersetzungen und sowas halt einfach dafür sorgt, dass man eben miteinander trotzdem reden kann, auch wenn ganz am Anfang noch keine gemeinsame Sprache da ist. Ja, du hast gesagt, natürlich ist auch bei euch in euren verschiedenen Gruppen Corona ein Thema, das überrascht nicht, das betrifft uns ja dummerweise alle immer noch. Wie spielt Corona jetzt eigentlich irgendeine Rolle für Menschen, die jetzt wirklich neu nach Hamburg kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat einen großen Einfluss auf erstmal, sage ich mal, die Psyche von den Menschen und halt, wie es halt jeden betrifft, aber auch, dass die Möglichkeit jetzt irgendwie weniger geworden ist, dass man Deutschkurse besucht, beziehungsweise die werden meistens online angeboten, wozu halt Geflüchtete die Möglichkeit nicht haben, die in Unterkünften wohnen, online zuzuschalten. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit für die, die dann Deutschkurse brauchen jetzt. Ja.
Sehr verständlich, okay. Ja, macht man sich nicht so klar, ne? Dass man denkt, okay, man kann ja alles mögliche Seminare digitalisieren, aber so einfach ist natürlich nicht, wenn man in einem großen Raum mit vielen Menschen sitzt oder eben wenn es nur eingeschränkte Leitungen gibt. Es gibt mittlerweile mehrere Zeitungsberichte auch über dich oder Interviews und sowas. Ich habe in einem Beitrag über dich gelesen, dass du gesagt hast oder aufgefordert hast, das ist jetzt ein Zitat von dir, integriert mehr weibliche Flüchtlinge in die Projekte. Wie ist das bei euch bei Plan International mit Männern und Frauen und warum ist dir das eigentlich wichtig, dass gerade junge Frauen auch da eine Rolle spielen?
Also ich finde auf jeden Fall, also ich bin eine Feministin und ich bin der Meinung, dass Frauen auf jeden Fall ein Mitspracherecht haben sollten, überall, weil es ist halt so Diversity und es ist ja eine andere Perspektive, die Frauen haben als Männer. Ich muss sagen, in der einen Gruppe sind da sogar mehr junge Frauen als halt Männer und es kommt dann auch immer zum gleichen Anteil, muss ich sagen. Also ich finde, da bei Plan International sind wir dann alle gleichberechtigt, ja.
Super, ja, schön, dass du sagst, dass das bei euch schon so hinhaut, denn denk auch, also wir wissen es ja zum Beispiel so aus der Teilnahme zu eben Integrations- und Sprachkursen, dass da eben oft mehr Männer hingehen als Frauen, was dann auch mit verschiedenen Gründen zusammenhängt, aber umso wichtiger, dass ihr das bei euch gut hinkriegt. Ja, du bist selbst nach Deutschland gekommen, 2015 aus dem Irak geflohen, auf dem langen Weg dann über die Türkei und Griechenland nach Deutschland gekommen, schließlich dann auch nach Hamburg 2016. Wenn du dich jetzt mal an deine eigene Geschichte zurückerinnerst, so deine ersten Wochen in Hamburg, was war für dich eigentlich damals besonders wichtig, um dann auch eine Chance zu haben, hier anzukommen?
Kontakt zu den Menschen. Ich wollte, also Plan International war für mich wirklich so eine Tür, die halt, also es war halt für mich eine Chance, mich in diese Gesellschaft zu integrieren. Mir war der Kontakt sehr wichtig und auch, dass ich das Willkommengefühl bekomme in Deutschland, dass Menschen mich so aufnehmen. Dieses Willkommensgefühl war für mich sehr wichtig.
Verstehe ich gut. Wie bist du denn überhaupt mit Plan International in Kontakt gekommen, ganz am Anfang?
Ich bin, wie gesagt, 2017 erst mit Plan International in Kontakt gekommen. Und das war, ich war in einem Deutschkurs und da war eine Freundin von mir bei Plan. In ihrem Unterkunft, glaube ich, wurde von Plan International erzählt. Und sie ist dahin gegangen und sie hat mir von der Gruppe dort erzählt, dass da sehr viele Jugendliche engagiert sind, sich für andere Jugendliche einsetzen. Und es war auch eine Chance für mich, andere Menschen kennenzulernen und so die deutsche Gesellschaft kennenzulernen, weil das war wirklich der erste Schritt, den ich Richtung Gesellschaft gewagt habe, mich in so eine Gruppe zu integrieren, wo ich mich über gesellschaftliche Themen so austauschen kann, ja.
Total spannend, was du sagst. Finde ich toll, ne? Weil man gerade sagt, okay, eigentlich hast du durch das Engagement, dass du dich für andere engagierst, eben auch selber davon profitiert und eben mehr jetzt über die Hamburger und deutsche Gesellschaft, wo du jetzt eben bist, kennengelernt. Finde ich total spannend und schön, dass du sagst, dass dann solche Organisationen dann auch echt helfen und eben auch den jungen Leuten Chance geben, sich selbst zu engagieren, selbst auszuprobieren.
Ja, also eine Sache möchte ich auch erwähnen. Also es hat mich sehr in meinem Selbstbewusst gestärkt. Wir haben da sehr viel geredet und ich war in meiner Schule ein bisschen schüchtern und das hat mich auch sehr motiviert zu sehen, wie andere geflüchtete Jugendliche so reden. Und das war für mich sehr interessant. So, ich kann das auch und ich werde auch so offen reden und das hat sich auch durch mein Engagement entwickelt.
Toll, also wirklich auch dich nochmal gestärkt und ist ja wirklich eine beeindruckende Geschichte. Wie gesagt, du bist noch gar nicht so wahnsinnig viele Jahre in Deutschland, bist schon selber engagiert, hilfst schon anderen, hast Abitur gemacht, studierst Jura. Wir sprechen gleich noch ein bisschen drüber, eine beeindruckende Geschichte. Nun ist es ja so, wissen wir alle, dass nicht alles immer eitel Sonnenschein ist für Geflüchtete, wenn sie in Deutschland ankommen. Es gibt immer wieder viele Berichte, dass Menschen, also gerade auch Geflüchtete, jetzt diskriminiert werden, dass sie rassistisch beleidigt werden, was auch immer. Hast du auch solche schlechten Erfahrungen in Hamburg machen müssen? Und wie bist du, wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, solche Erfahrungen hat jeder Geflüchtete, nicht nur in Hamburg, überall in Deutschland, wenigstens einmal gemacht. Bei mir war es so, dass ich ich habe das durch Behörden vor allem erlebt, Jobcenter, Schulbehörde, und das war für mich ein Gefühl, dass ich hier in diesem Land nicht willkommen bin. Also ich war am Anfang sehr enttäuscht, sehr traurig von der Wahrheit, aber das war für mich auch ein Anreiz, so zu kämpfen und mich durchzusetzen und zu zeigen, das darf man nicht so machen, das muss man ändern, den Umgang mit Geflüchteten muss geändert werden, ihr demotiviert die Geflüchteten durch diesen Umgang, und genau das mache ich bis heute. Ich zeige auch sehr stark und lege den Fokus darauf, zu zeigen, dass man einen freundlicheren Umgang mit Geflüchteten haben soll.
Ja, danke, dass du auch diese Dimension hier ansprichst in diesem Podcast. Ist ja nicht immer schön zu hören, aber man hört es leider immer wieder, dass gerade auch eben durch das Behördenhandeln, also diejenigen, die eigentlich unterstützen sollen, da eher Negatives passiert. Du hast Stichwort Schulbehörde schon angesprochen. Das ist ja bei dir wirklich eine interessante Geschichte. Kann man auch in Zeitungen nachlesen, dass du eben in deiner Schulkarriere Schwierigkeiten hattest, weil ursprünglich gar kein Gymnasium dich aufnehmen wollte. Und dann bist du aber ans Nils-Stensen-Gymnasium in Harburg gekommen, hast da mittlerweile ein 1er-Abitur abgelegt. Wie war die Geschichte? Wie bist du ans NSG gekommen?
Also es war so, ich hatte meine Zeugnisse aus dem Irak geholt, und ich habe die hier dann von einem Dolmetscher übersetzen lassen und bin damit zur Schulbehörde gegangen. Das erste Mal wurden die abgelehnt mit der Begründung, dass sie dem deutschen Abschluss nicht gleich sind, und dass da Fächer fehlen, die dem deutschen, ich glaube, das war Realschulabschluss, halt nicht gleich sind. Und genau, dann habe ich einen zweiten Versuch mit einem Freund gewagt in die Schulbehörde, und da wurde mir unterstellt, dass die Zeugnisse gar nicht mir gehören, weil im Irak ein anderes System ist mit dem Nachnamen. Dort wird nämlich der Name von dem Vater und dem Großvater geschrieben und nicht der Nachname. Und das war ja anders, hat sich unterschieden, und da meinte die Beamtin dort, ja, das können auch nicht ihre Zeugnisse sein. Und ich hatte, muss ich sagen, auf die Zeugnisse nur Einsen und gar keine Abweichung, also überall Einsen. Und da war ich nämlich sehr enttäuscht, und sie meinte, ich muss sie enttäuschen, aber das ist leider so. Und ich kann die Zeugnisse einfach nicht anerkennen. Und ich war da, muss ich sagen, sehr hoffnungslos. Aber der Freund war so stür und hat aus eigener Initiative an Schulen angerufen und hat die Situation erklärt. Manche Schulen haben ihm gesagt, wie können sie nicht aufnehmen, weil sie keine anerkannten Zeugnisse hat, und wir wissen gar nicht, wo wir sie unterbringen, in welche Klasse etc. Und es war dann das Gymnasium, Nils-Stensen-Gymnasium in Harburg, was 1,5 Stunden weit weg von mir ist. Da hatten die eine internationale, ich glaube, das heißt IVK-Klasse, internationale Vorbereitungsklasse, und da sind auch nicht-deutsche Sprachler, und die werden da erstmal, halt denen wird Deutsch beigebracht, und dann wird ihr Niveau abgeschätzt, und kommen die dann in eine andere Klasse. Und da wollten sie mich bringen, und der Abteilungsleiter von der Mittelstufe meinte dann, sie darf kommen, wir wollen sie kennenlernen. Und ich war dort zum Gespräch mit diesem einen Freund von der Familie, und als sie mich reden gehört haben, meinte der Abteilungsleiter, wir brauchen sie gar nicht in diese Klasse zu bringen. Sie kommt direkt in die 10. Klasse. Das ist kein Niveau, wo wir ihr noch Deutsch beibringen können. Sie kann das alles, wir versuchen es. Und er hat das dann mit der Schulbehörde geklärt, dass ich dann den mittleren Schulabschluss mache, was mir nicht anerkannt worden ist, und dann in die Oberstufe komme. Und genau so ist das alles dann verlaufen. Ich bin in die Schule gegangen.
Danke, dass du die Geschichte erzählst, die ja dann auch wieder Mut macht. Ne? Und eigentlich ist es ja auch kein Hexenwerk, ne? Und sagen, okay, man muss sich einfach auch mal kennenlernen, mal direkt miteinander sprechen und dann eben einschätzen, was passt. Und toll, dass da die Leute am Nils-Stinsen-Gymnasium eben da auch bereit waren, diesen Weg mit dir zu gehen. Und du hast ihn dann ja, wie gesagt, am Ende auch bis zum Abitur dann erfolgreich weitergegangen. Du hast schon gesagt, Mensch, aus deiner eigenen Geschichte, aber auch aus den Erfahrungen, die andere junge Geflüchtete gemacht haben, möchtest du dich heute einsetzen? Du bist jemand, der eben die Stimme erhebt für Beteiligung von jungen Geflüchteten, für ihre Rechte. Wenn du jetzt politisch denkst, was wären dann so Punkte, wo du sagst, Mensch, da müsste man jetzt eigentlich politisch ansetzen, um Integration auch zu verbessern?
Mir ist es wichtig, den Kontakt mit der Politik, den direkten Kontakt mit der Politik zu haben, weil das fehlt. Auf jeden Fall finde ich halt, man geht mit uns keine Diskussion ein. Es wird entschieden, aber es wird mit uns gar nicht geredet. Es wird nur auf politischer Ebene entschieden, ohne uns wirklich in die Entscheidungen zu integrieren. Und ich glaube, wenn die Entscheidungen für uns getroffen werden, dann müssen wir ja auch damit integriert werden und die müssen uns auch wirklich fragen, was uns fehlt, was wollen wir eigentlich, nicht nur das, was sie für richtig halten, zu tun. Ja.
Also auch da nochmal Hinweis von dir, Mensch, Dialog wäre wichtig. Es gibt ja nun viele, die engagiert sind, so wie du auch, die vielleicht eine eigene Fluchterfahrung gemacht haben oder vielleicht als Kinder von Gastarbeitern, Gastarbeiterinnen schon in Deutschland aufgewachsen sind. Und manche sagen ja auch mit, oh, das nervt irgendwann, ne? Dass ich immer sozusagen dieses Label dann in deinem Fall Flüchtlingen irgendwie durch mein Engagement immer weiter bekomme. Hast du auch so Phasen, wo du sagst, Mensch, eigentlich nervt dich das auch, dass sozusagen dass du dich immer weiter mit dem Thema Flucht, Migration, Integration beschäftigen musst oder macht es dir nach wie vor eigentlich mehr Spaß?
Also es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist eine Leidenschaft von mir geworden. So, ich bin eine Kämpferin und ich will mich durchsetzen und ich lasse mich nicht unterkriegen und das möchte ich auch anderen Geflüchteten zeigen. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, dass Menschen mich unterschätzen, dass sie nur zum Beispiel auf meine sprachliche Fehler achten und dann denken sie sich, die kann das nicht, weil ich halt so ein paar sprachliche Fehler mache oder so. Und dass man mit den Gedanken kommt, die ist geflüchtet, die kann das nicht, das ist halt, was mich traurig macht und genau, dafür setze ich mich auch ein, zu zeigen, dass ich dann auch, wozu ich fähig bin, das will ich auch anderen zeigen.
Und du tust es unter anderem hier bei uns in diesem Podcast bei Friedrichs Flaschenpost. Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Sandy Alkas-Botros, Jurastudentin aus Hamburg, engagiert unter anderem bei Plan International für junge Geflüchtete. Ja, du weißt, wir wollen in diesem Podcast immer auch ein bisschen den Menschen kennenlernen, mit dem wir hier sprechen. Und zum Start dieses Kennenlernens spielen wir mit dir Friedrich fragt. Das ist also unser kleines Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen. Du antwortest einfach kurz ohne große Begründung. Legen wir los. Magst du lieber die Berge oder lieber das Meer?
Die Berge.
Fährst du lieber Fahrrad oder lieber Auto?
Fahrrad.
Hörst du lieber einen Podcast oder Radio?
Ein Podcast.
Kannst ja schlecht was anderes sagen hier, stimmt schon. Isst du lieber Süßes oder Saures?
Süßes.
Wenn du den Film aussuchen darfst, willst du dann eine romantische Komödie oder eher einen Actionfilm?
Ein Actionfilm.
Bist du im Studium eher so die Alleinlernerin oder lernst du lieber in einer Gruppe zusammen mit anderen?
Alleinlerner.
Und was sagen deine Freunde über dich? Bist du organisiert oder chaotisch?
Sehr organisiert.
Habe ich auch schon gehört von dir, über dich. Und was ist eigentlich aus deiner Sicht wichtiger für gelingende Integration von Geflüchteten? Mehr Sprachkursangebote oder schnellere Arbeitsmöglichkeiten?
Oh, schwierig. Ich würde sagen Sprachkursangebote.
Warum?
Ah, jetzt kommt das Warum.
Das war die letzte Frage, deswegen können wir jetzt weitermachen.
Warum? Weil Sprache ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Also ich finde, durch Sprache kann man sogar bessere Arbeitsmöglichkeiten bekommen. Und Kommunikation ist das A und O. Und wenn man sich nicht auf eine Sprache so verständigen kann, finde ich, fehlt diese erfolgreiche Kommunikation. Deswegen ist mir erstmal wichtig, dass man Deutschkurse macht und dann erst arbeitet.
Mhm. Danke, nachvollziehbar. Das bringt mich auch gleich zu einer nächsten Frage. Du hast jetzt schon ein bisschen über dein Engagement berichtet, was du so machst, jetzt speziell bei Plan International. Was ist denn eigentlich so, was muss eigentlich passieren, dass du so richtig zufrieden bist, dass du nach so einem Tag mit ehrenamtlichem Engagement nach Hause gehst und sagst, boah, das war jetzt ein guter Tag?
Ich mag das, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde und das Gefühl habe, ich werde zugehört. Das ist für mich etwas, was mich sehr glücklich macht.
Du bist echt eine Kommunikationsexpertin, ne? Merkt man so richtig. Das ist viel, viel ums Miteinander reden und Zuhören natürlich auch geht, finde ich sehr schön. Du bist jetzt etliche Jahre in Hamburg. Was ist dir denn eigentlich jetzt ans Herz gewachsen an dieser Stadt?
Also ich mag Hamburg als Stadt so sehr. Also ich mag ich mag die Sehenswürdigkeiten in Hamburg. Ich fühle mich zu Hause in Hamburg. Ich habe hier meine Freunde gefunden. Ich habe nette Menschen in Hamburg getroffen. Ich habe in Hamburg meinen Job und es ist halt einfach zu meiner Heimat geworden.
Ja. Toll, danke. Wenn es sozusagen jetzt um das Thema Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, geht, so in den Medien oder auch in politischen Diskussionen oder so, dann ist oft auch wird oft eine Verbindung zur Religion gezogen. Ne? Und sind ja jetzt seit 2015 ganz viele Menschen auch gerade aus Syrien, aber eben auch aus dem Irak, aus Afghanistan, nach Deutschland geflohen, wo die Mehrheit dieser Menschen muslimischen Glaubens sind. Du und deine Familie, ihr seid jetzt katholisch in dem Fall. Wie ist das jetzt eigentlich so unter euch jungen Geflüchteten? Spielt da Religion, auch die verschiedene Religionszugehörigkeit jetzt in deinem Fall zu vielen anderen, spielt das eigentlich eine Rolle oder spielt Religion da eigentlich gar keine so große Rolle?
Also ich muss sagen, es spielt nicht so eine große Rolle. Wir sind alle sehr offen füreinander und wir haben einen guten Umgang miteinander und das ist für uns das Wichtigste, also trennt nicht die Religion.
Ja. Schön zu hören. Ich finde auch, manchmal hat man so den Eindruck, das wäre so ein großes Trennungselement zwischen Menschen. Aber mir geht es auch so immer wieder, wenn man so dann direkt mit Leuten spricht, jetzt die auch zum Beispiel in solchen Gruppen sind, wie du davon berichtest, dass die meisten sagen, so wie du jetzt auch, eigentlich spielt das gar keine so große Rolle und es hat eine individuelle Prägung, die man hat, was aber jetzt als Gruppe nicht groß stört.
Also mir ist der respektvolle Umgang das Wichtigste.
Ja. Das leuchtet total ein. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, dass du jetzt in Hamburg Jura studierst, auch an der Uni Hamburg. Ich habe jetzt in einem Porträt über dich gelesen, dass du früher eigentlich, also noch im Irak, eigentlich mal Medizin studieren wolltest. Wie ist denn das gekommen jetzt? Warum hast du dich jetzt für Jura entschieden?
Also durch mein Engagement bin ich sehr viel in Kontakt mit Politikern, mit Geflüchteten gekommen und ich habe da in der Politik eine Lücke so gespürt und glaube, da fehlt jemand mit Fluchterfahrung und deswegen dachte ich, ich kann da vielleicht meinen Beitrag leisten und vielleicht kann ich durch Jura mehr Menschen helfen als mit Medizin. Und ich habe da auch meine, wie du schon meintest, ich bin ein Kommunikationsmensch und ich glaube, durch meine Kommunikationsfähigkeiten kann ich da auch sehr viel erreichen. Und ja, Jura hat mich auch, also es war sehr spannend für mich und ich wollte mich sehr gerne mit Menschenrechten beschäftigen. Mhm. Und was eignet sich besser als Jura dafür?
Völlig, völlig richtig, da hast du recht. Schön. Und du hast jetzt immer wieder gesagt, Mensch, du willst dich auch so politisch da engagieren, die Stimme auch stellvertretend für andere junge Geflüchtete erheben. Was hast du da bislang so für Erfahrungen gemacht in dem Bereich?
Ich kann von einer sehr positiven Erfahrung reden. Und zwar, ich war einmal bei dem UNHCR in Genf und da war so ein Meeting und ich durfte meine Meinung sagen und ich wurde zugehört und die haben alle Notizen gemacht, was ich für Hinweise gemacht mhm. habe. Und das war für mich sehr prägend. Ich dachte so, ja, also ich kann was erreichen und genau, also das ist eine sehr positive Erfahrung von mir.
Toll, und passt zu dem, was du auch jetzt aus deiner eigenen Biografie gesagt hast, es macht einfach total Sinn, sich gegenseitig zuzuhören und kennenzulernen, die Positionen kennenzulernen, dann findet man vielleicht auch gute Lösungen im konkreten Fall, wie bei dir mit der Schulfrage und dann vielleicht auch hoffentlich im übergeordneten Fall, wie jetzt beim UN-Flüchtlingswerk, UNHCR, was du erwähnt hast. Ja, wir haben schon kurz über das Studium gesprochen und ich wollte gern noch die Chance nutzen, mit dir ein bisschen über das Thema Stipendium zu sprechen. So oft haben wir jetzt auch nicht hier eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten im Podcast bei Friedrichs Flaschenpost. Genau, du bist eben Stipendiatin von uns bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dazu ganz herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht so genau kennen, was bedeutet das eigentlich jetzt für dich ganz praktisch, dass du so ein Stipendium hast?
Ja, also das Stipendium ist für mich natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe da so ein Gefühl der Sicherheit bekommen, dass ich eine Begleitung habe durch meinen Weg, dass da jemand für mich ist, ein Ansprechpartner, die dich immer ansprechen kann, dass ich gefördert werde für das, was ich bin und dass ich sehr unterstützt werde. Und auf jeden Fall bin ich dadurch sehr weit gekommen durch die Unterstützung von dem Stipendium. Und das hat mir in meinem Studium vor allem sehr gestärkt und hat noch so mein Ehrgeiz gestärkt in dem Studium. Ja.
Das hört deine Betreuerin jetzt bestimmt sehr gerne. Aber erklär vielleicht mal kurz, wie läuft so eine Bewerbung eigentlich ab? Was muss ich machen, wenn ich jetzt das höre, heute unsere Podcast-Folge und denke, Mensch, kann ich mich ja auch mal bewerben?
Ja, also es war für mich so, dass ich über ein Online-Portal erstmal eine Bewerbung schreiben sollte. Es war ein Formular, das man ausfüllt und da ist so ein Kurztext fällt, wo man ein bisschen über sich erzählt und dann wird man kontaktiert und werden weitere Unterlagen gefordert. Da wird man dann, muss man sich ausführlicher vorstellen, einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und dann werden zwei Gespräche geführt und in Abständen von 1-2 Monaten vielleicht und dann bekommt man die Entscheidung mit.
Und in deinem Fall war es eine positive Entscheidung, nicht schlecht.
Ja, das war der schönste Moment im Jahr 2021.
Hey, das ist doch gut. Viele blicken ja auf Jahr 2021 und denken, oh, Corona war ein blödes Jahr. Schön, dass du da so ein positives Highlight jetzt berichten kannst. Viele Stipendiatinnen und Stipendiaten, die dann älter sind, das Stipendium hinter sich haben, sagen dann ja so in der Rückschau, also einerseits ist es natürlich super, auch ein bisschen Geld zu bekommen, klar, das braucht jede und jeder, der studiert, aber es geht auch um eigentlich in der Rückschau waren auch die ganzen anderen Erfahrungen mit den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten, eben mit den Betreuern, du hast es schon erwähnt, wichtig. Was passiert da eigentlich so in diesem Stipendiumprogramm jetzt daneben, dass du einen bestimmten Betrag jeden Monat aufs Konto überwiesen kriegst?
Es gibt die ideelle Förderung und da werden Seminare angeboten. Und ich war letztes Wochenende auf ein sehr, sehr spannendes Seminar. Und ja, es war für mich richtig informativ, daran teilzunehmen. Es ging um Engagement, Empowerment von Frauen und das ist halt für mich ein Thema auf jeden Fall. Und ja, ich habe ganz viel gelernt. Und genau, also dass man einen Ansprechpartner hat, das ist für mich auch sehr, sehr, sehr positiv zu bewerten. Ja, ja.
Cool, danke. Und letzte Frage dazu. Kannst du anderen empfehlen, auch so mit so einer Bewerbung zu versuchen?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, versucht das einfach. Man muss nicht die besten Noten haben. Man muss sich leidenschaftlich bewerben. Man muss es wollen und dann bekommt man das auch. Ja.
Eine schöne Aussage von dir. Man muss sich leidenschaftlich bewerben. Das finde ich gut. Und wen es interessiert, die Website der FES Studienförderung ist in allen Online-Texten zu dieser Folge verlinkt. Einfach draufklicken, mal angucken und im Zweifelsfall einfach bei den Kolleginnen und Kollegen anrufen und sich weitere Infos zu dem Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung einholen. Ja, Mensch, die Folge kommt so langsam aber sicher auch schon wieder an ihr Ende. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Sandy Alkas-Botros, du bist Jurastudentin, Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung, vor allem aber vielfältig engagiert für Geflüchtete. Wir haben darüber gesprochen, unter anderem beim Kinderhilfswerk Plan International, aber auch in anderen Zusammenhängen. Du hast den UNHCR erwähnt. Ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinem Engagement und natürlich auch für dein Studium. Nicht zuletzt angesichts der hohen Infektionszahlen wünsche ich dir auch weiterhin gute Gesundheit. Und die Schlussfrage, das weißt du, in diesem Podcast ist immer gleich. Von daher die Frage an dich, was gibst du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mit als deine Flaschenpost an die Zukunft zum Ende dieser Sendung?
Vielleicht ist es ein Wunsch. Ich wünsche mir allen Geflüchteten, dass sie sich in Deutschland einen Fuß fassen können und dass sie hier auch eine neue Heimat finden wie ich. Und ich wünsche mir von der Gesellschaft mehr Akzeptanz und mehr Offenheit für uns als Geflüchtete. Und ein Message möchte ich allen Jugendlichen geben. Und es ist zwar, ihr könnt das schaffen und glaubt an euch. Dankeschön.
Wunderbar. Das war die Flaschenpost von Sandy Alkas-Botros und das war die Folge mit dir, die 52. von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Moldhagen. Ich freue mich auf ein Wiederhören in 2 Wochen. Dann bei mir zu Gast Laura Poth, seit wenigen Wochen Vorsitzende des DGB-Bezirks Nord, zu dem Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören. Schaltet also gern wieder bei uns ein, teilt, liked oder kritisiert uns, denn wir wollen immer wissen, was ihr von Friedrichs Flaschenpost haltet, damit wir das senden, was euch auch interessiert. Macht es gut, bleibt gesund und bleibt politisch aktiv und tschüss.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.